Heute mit Oliver Schroller. Es ist ein Gespräch, auf das freue ich mich sehr, weil ich bin ehrlich, ich war damals schon ein bisschen Oliver Schroller-Fan. Es war so meine Zeit, als ich das Kegeln, das große Kegeln mit Rot-Weiß-Zerbst kennengelernt habe und auch regelmäßig verfolgt habe. Und er hat auch ein bisschen dafür gesorgt, dass man das anders verfolgen konnte. Videos, Fotos. Jetzt ist er Bundestrainer und der Weg dorthin war voll mit Persönlichkeiten, die Größen unseres Kegelsports, voll mit Erfolgen und vor allem voll mit Erlebnissen. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich bin gespannt, wie lang diese Episode wird. Ich hoffe, dass wir alles reinkriegen und dass vor allem ihr jetzt beim Zuhören dann auch zufrieden seid. Ich möchte mich an der Stelle nochmal recht herzlich bedanken, dass Olli sich so kurz vor dieser Mammut-EMWM, die ja jetzt auch nochmal verlängert wurde, auch die Zeit nimmt. Sein Terminkalender ist, glaube ich, voller als 24 Stunden zulassen. Er hat auch viele Telefonate führen müssen, aber jetzt sitzt er bei mir im Studio und ich wünsche euch viel Spaß mit der Episode und dem Gespräch mit Oliver Schroller.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Olli, schönen guten Abend. Herzlich willkommen.
Hallo Sebastian, schön, dass ich dabei sein kann.
Willkommen zurück, muss ich ja fast schon sagen. Knapp vor etwas mehr als einem Jahr haben wir die WM-Bilanz für 2023 besprochen. Es war, glaube ich, die dritte Episode. Jetzt dürfte es die 24. sein. So ganz genau weiß ich das nicht. Aber nicht nur deswegen, sondern auch wegen eines eigenen Projekts bist du ja mittlerweile schon, ja, eigentlich ein Kollege beim Podcasten. Du und Batze Weber, Denkvermögen heißt euer Podcast. Was erwartet oder was kann man da, wie kann man dich da erleben?
Ja, das ist aus einer Idee im Urlaub zusammen entstanden. Der Matze ist mein Trauzeuge und ich sag mal, mein bester Freund. Das hat sich auch so aus der Vergangenheit eben aus dem Kegeln ergeben. Und da waren wir gemeinsam im Urlaub und der Matze ist Experte für Finanzen, Finanzcoach. Und ich sage, ich habe ja auch einen Mentalcoach-Hintergrund. Und da hat man mal so überlegt, wie kriegt man das zusammen? Und ja, so ist es entstanden. Und ich glaube, man trifft da auch gerade den Nerv der Zeit, so mentale Finanzen zusammenbringen. Die Realität hat uns auch ein bisschen eingeholt. Wir sind da sehr euphorisch gestartet, aber es steckt doch viel Arbeit hinter so einem Podcast. Deswegen haben wir schon beide ein wenig ein schlechtes Gewissen, weil er in letzter Zeit ein bisschen gestockt ist. Aber nach der WM haben wir uns schon auf die Fahne geschrieben, da mehr Gas zu geben und wieder mehr Content zu liefern.
Also wie gesagt, Denkvermögen heißt er. Hört gerne mal rein. Man kann da auch Olli und Batze von neuen Seiten kennenlernen. Ihr plaudert da ein bisschen aus den Nähkästen, beziehungsweise auch ja von Fehlern, die ihr gemacht habt, damit sie eben andere nicht mehr machen müssen. Und also eine klare Hörempfehlung. Ich packe es auch unten in die Shownotes mit rein. Dann könnt ihr da einfach mal rüberspringen. Kommt aber dann bitte wieder zurück. Aber vielleicht gebt ihr beiden Podcasts einen Daumen nach oben. Ja, Olli. Du bist nicht nur Podcaster, ich glaube, das ist eher das kleinere. Sportmentaltrainer hast du schon gesagt, Bundestrainer. Du bist einer der größten deutschen Kegler gewesen. Seit kurzem auch Mitglied in der Hall of Fame. Das war auch so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt müssen wir mal reden. Bevor wir über all das sprechen, zwei Fragen meinerseits. Erste Frage, wie zufrieden wäre der Bundestrainer Oliver Schroller mit dem Verhalten und Auftreten des Nationalspielers Oliver Schroller?
Sehr interessante Frage. Ich glaube, da wird es den ein oder anderen Diskussionspunkt schon geben. Also jetzt so im Nachgang. Also es ist manchmal ja schwierig, so zurückblickend, was würde ich anders machen. Aber ich glaube, da hätten wir schon den ein oder anderen Gesprächsbedarf mal gehabt an der einen oder anderen Stelle. Also gerade so. Ich habe mich doch manchmal eben geärgert auf der Bahn und da war nicht immer alles, ich möchte jetzt nicht sagen, super vorbildlich, aber da hätte schon den einen oder anderen Kritikpunkt gegeben, gerade so wenn es nicht läuft, also aus meiner Sicht des Mentalcoaches, Körpersprache, diese Sachen, da war ich schon als Spieler auch anfällig.
Kann ich eigentlich gar nicht glauben. Ich kenne dich eher als die Ruhe selbst. Vor allem dieses eine Spiel, das man da auf YouTube angucken kann. Aber gut, zwei Fragen habe ich gesagt. Diskutieren wir jetzt nicht drüber. Zweite Frage, wann hattest du das letzte Mal als Spieler eine Kugel in der Hand?
Puh. Ich glaube 2014. Als Spieler, ich habe danach noch mal ein Turnier gespielt in Kipfenberg. Das dürfte 2015 gewesen sein. Aber da war der Punkt, das hatte irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Dann habe ich verstanden, es ist einfach wirklich Zeit, das Metier vollkommen zu wechseln.
Dankeschön. Wir sprechen, wie gesagt, über alles, was in deiner Karriere war. Du hast mir dankenswerterweise die Zusammenstellung, die du für dich auch noch Film gemacht hast, zur Verfügung gestellt, wo extrem viel drinsteckt, wo ich auch ein bisschen was rausgenommen habe. Und ich habe ja deinen Werdegang damals in Zerbst dann auch schon mitverfolgt. Das war so die Zeit, in der ich dann eben ein bisschen mehr vom Kegeln sehen und wissen wollte. Bevor wir jetzt über dich und deine Wegbegleiter sprechen, starten wir mit einer kleinen Schnellfragerunde, wie mit jedem Gast. Das bezieht sich zwar immer auf aktuelles Kegeln, aber du kannst ja ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Ich denke, die Antworten kannst du auch geben. Bist du soweit bereit?
Jawohl.
Dein kompletter Name?
Oliver Arndt Scholler.
Dein Spitzname?
Olli.
Dein aktueller Job?
Mentalcoach.
Dein Geburtsdatum?
12.05.73.
Du kegelst seit oder von bis?
1983 habe ich angefangen.
Deine offizielle Bestleistung?
675.
Eine Kegelbahn, die du gar nicht gemocht hast?
Mich mal überlegen. Fällt mir jetzt spontan keine ein. Gab aber sicherlich welche. Mal überlegen. Wir hatten mal in der Bundesliga, gab es mal ein Jahr, da hat Helmlingen, die war Offenburger Ecke, Helmlingen, hat da einen Doppelnamen gehabt. Die haben mal ein Jahr in der Bundesliga gespielt. Das war eine Bahn, die hat mich gefordert. Also die ist mir so spontan jetzt in Erinnerung gekommen. Da glaube ich, bin ich an den 900 gescheitert. Es waren noch 200 Wurfzeiten. Kugeln waren unterirdisch glatt, weil die mit Brunnenbohröl den Führpass gemacht haben. Also das würde ich jetzt mal so spontan. Aber es gab auch Leute, die haben sehr gut drauf getroffen. Also die Heimspieler waren ganz gut, aber das ist was. Die kommt mir jetzt spontan in den Sinn.
Okay. Deine Lieblingsbahn?
Ravensburg.
Und jetzt bin ich gespannt. Habe ich nicht angekündigt, aber vielleicht fällt dir oder hoffentlich fällt dir was an. Deine größte Niederlage?
Meine größte Niederlage. Da gab es auch einige. Zwei Stück sind mir in Erinnerung geblieben. Ich habe im ersten Jahr in Zerbst, wo ich von Bamberg nach Zerbst gewechselt bin, im Heimspiel, das war noch zu 200 Wurfzeiten, so eine schlechte Leistung gebracht. Das war schwierig. Da hat man das Heimspiel gegen Bamberg verloren. Und ja, es waren auch am Ende die zwei Punkte, die am Ende dann zur Meisterschaft gefehlt haben. Das war schmerzhaft. Also da hatte ich meine Nerven nicht im Griff. Und Champions League hatten wir auch gegen Bamberg gespielt. Da hatte ich auch sehr schlechte Leistung gebracht. Da haben sie mich dann ausgewechselt und ja, da haben wir auch verloren und da habe auch ich so das Spiel ein wenig in die falsche Richtung gelenkt. Das kann ich mich erinnern, da hatte ich gegen Charlie Geier gespielt und mit Charlie bin ich früher immer gemeinsam nach Bamberg gefahren und das war eigentlich die Herausforderung, gegen ihn zu spielen, so wo ich ihn eigentlich wirklich gemocht habe. Das hat mich mental sehr gefordert und da hatte ich den falschen Fokus. Also da war ich überfordert mit der Situation und dem, das war auch schwierig.
Interessanterweise beide Niederlagen gegen Bamberg.
Ja, war. Ich habe mich immer schwer getan, früher gegen ehemalige Clubs zu spielen, weil ich bin ja nie im Streit gegangen mit den Clubs. Und das war immer ein wenig herausfordernd, weil die Leute, das waren ja alles, ich möchte jetzt nicht sagen Freunde, aber es haben ja freundschaftliche Beziehungen in der Zeit immer gegeben. Und das war für mich wirklich schwierig. Und ja, das habe ich auch mal gesagt in Bamberg, wie ich nach Bamberg gewechselt bin, dass ich nicht gegen Altmünchen spielen möchte. Den Joker hat Bamberg dann mal gezogen zu dem Zeitpunkt. Da hat mich dann, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, der Knut Wagner angerufen vor dem Spiel Bamberg gegen Zerbst und hat gefragt, ja, sag mal, willst du nicht wieder zu uns wechseln? Weil er, also ich sagte, da hat er den Joker gezogen, hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Das war das Rückspiel. Das habe ich aber dann auf die Reihe. Da habe ich auch ganz gute Leistung gebracht, aber ich habe mich da schwer getan, ja.
Die Joker gezogen im Sinne von, ich versuche zu verunsichern, nochmal dran zu erinnern, dass du in Bamberg gespielt hast.
Genau.
Das sind also die Tricks, die damals in der Bundesliga. Wenn man jetzt deinen aktuellen Job sieht, gibt es da was, was du so einem Sportler empfehlen kannst, der eben das Problem hat, die ältere, eine frühere Mannschaft nicht spielen zu können oder sich dort eher kaputt zu machen?
Naja, es ist ja jeder eine andere Persönlichkeit. Manche haben zum Beispiel, die spielen gern gegen Leute, die sie kennen. Bei mir war es jetzt anders, sich mal überhaupt damit auseinandersetzen, warum ist das Problem? Also was triggert den einen, dass das schwierig wird, gegen gute Leute also, oder gegen Freunde zu spielen, die man gut kennt, und einfach das mal zu hinterfragen und dann statt das Schwierige zu machen, ins Positive zu wandeln. Das habe ich einfach, ich habe mich damit einfach nicht beschäftigt als Spieler damals, sondern ich habe versucht, das so vor mir herzuschieben, das wird schon funktionieren. Und das war eigentlich der falsche Weg. Man muss sich mit sich beschäftigen, muss sich seine Gedanken machen, mit sich reflektieren. Das war damals auch nicht so meine Stärke. Und man hat halt gedacht, naja, das wird schon. Also es war erst an dem Zeitpunkt, ich hatte dann auch mal gegen Bamberg ein sehr gutes Spiel in Bamberg gemacht und da war dann auch der Punkt erreicht, da war das dann auch wieder kein Thema mehr. Also das war so ein bisschen, ach so, den Punkt überschreiten, dann war das Thema auch vom Tisch. Da habe ich sehr gute Leistung gebracht, auch gegen den Charlie Geier gespielt. Danach war es kein Problem mehr, aber bis dahin, ja, da macht man sich, also das Problem macht man sich ja selber in seinem Kopf. Da malt man sich ja dann Dinge aus und was ist schwierig und man kennt die Leute und anstatt das Positive draus zu nehmen und zu sagen, okay, ich kenne die ganzen Leute, ich weiß genau, was die, wie die sich auf der Bahn verhalten, einfach das als Vorteil zu sehen, habe ich es damals für mich eher als Last genommen.
Deine Lieblingsbahn Ravensburg. Zu 200 Wurfzeiten hast du, glaube ich, dort mit 1125 auch Bundesliga-Rekord gespielt.
Ja.
Mit Thorsten Reiser haben wir gesprochen. Da hat er auch ein bisschen erzählt. Das hören möchte, kann die Episode gerne anhören. Was da damals so los war auf dieser Bahn. Unglaublich. Wie hast du sie so wahrgenommen?
Es war eine besondere Bahn. Also die war ja nicht wirklich schön. Die war so unterm Güterbahnhof im Keller. Es war also schön, war es keine Bahn, aber ich habe da viel emotionale Verbindung dazu und ich weiß, also ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn wir drüber uns unterhalten, weil ich weiß, wie die Bahn gerochen hat, wenn man da runtergegangen ist in den Gang, in die Kabine. Das war, das mit allen Sinnen habe ich das noch in mir und ich habe viele gute Erlebnisse. Ich habe aber auch schon mal die Klappe aufgerissen, kann ich mich erinnern, auch zu Bamberger Zeiten, hat man Mannschaftssitzung und habe großspurig behauptet, auf der Bahn kann man nicht unter 1000 spielen. Und jetzt kannst du mal raten, wer der einzige Spieler von Bamberg war, der keine 1000 hatte an dem Samstag. Aber ansonsten hatte ich da immer einfach gute Erlebnisse und Freude. Und das ist ja auch das Entscheidende. Ich bin immer dann am Ende mit Freude hingegangen, habe mich immer auf das Spiel gefreut. Und es war dann ein gutes Erlebnis. Und der Spruch, ein gutes Erlebnis bringt ein gutes Ergebnis, das war da einfach gegeben.
Es klingt jetzt so einfach. Ich Wir haben im Vorgespräch über die deutsche Jugendmeisterschaft gesprochen. München ist auch Vorfreude bei vielen Großen, inklusive mir war die damals auch. Aber trotzdem heißt es nicht, dass man gleich was trifft. Also da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Aber natürlich, klar, man muss sehen, Bundesliga hast du damals gespielt und bist ja da auch schon. Wir werden es gleich erfahren, hast du dann schon einen Haufen Erfahrung auch mitgebracht.
Ja, wir hatten aus Jugendzeiten eine sehr gute Verbindung zu Ravensburg. Da habe ich noch in Nürnberg gespielt in der Jugend und dann waren wir mal holzgleich auf der deutschen Jugendmeisterschaft in Ockersheim mit Ravensburg. Und weil wir, ich müsste jetzt lügen, ein oder zwei Holz mehr abgeräumt haben, waren wir am Ende deutscher Jugendmeister. Und so hatten wir ein bisschen Verbindung zu Ravensburg und hatten dann schon in der Jugend Freundschaftsspiele gemacht. Und da hatte ich auch, ich glaube, in meinem letzten Jugendjahr das erste Mal in Ravensburg spielen können. Und da hatte ich auch mal 7-9 am Stück gespielt. Und so war der Einstieg in die Bahn. Und das war irgendwo, ich habe mich immer gefreut, wenn ich auf die Bahn gekommen bin.
Schön, schön. Es gibt sie ja leider nicht mehr, oder? Ja. Abgerissen wird sie, glaube ich. Das weiß ich nicht, aber.
Das weiß ich nicht. Die haben ja eine neue 8-Bahnen-Anlage gebaut in der Nähe. Ja.
Starten wir rein in deine lange, lange Kegelkarriere. Jetzt muss ich rechnen. 31 Jahre sind es dann geworden.
Ja.
41 Jahre später sprechen wir, ungefähr. 1983, also mit 10 Jahren, ging es bei dir los, wie so oft, mit der Familie. Dein Papa hat den Verein zumindest mitgegründet, hast du geschrieben, TSV Offenburg. Wie fing das damals bei dir mit dem Kegeln ab? Was sind so deine ersten Erinnerungen als Kegel?
Mein Papa hat den Verein gegründet, 1979. Und das Ganze ist begonnen im Berufsbildungswerk in Rummelsberg. Da haben meine Eltern beide gearbeitet in den Rummelsberger Anstalten bei der Diakonie. Und in dem Berufsbildungswerk waren unten eine 2-Bahnen-Anlage. Also keine total untypische Kegelbahn, weil das war eigentlich wie in so eine Art Disco integriert. Und die 2 Bahnen, die waren auf der einen Seite komplett offen. Und da hat mein Papa dann angefangen, mit Behinderten aus dem Berufsbildungswerk, Körperbehinderte waren das, Training zu machen. Und so ist es dann entstanden, dass der Verein gegründet wurde. Und so haben wir da angefangen zu spielen. Und ich war halt natürlich als kleines Kind mit 6 Jahren da dabei. Und das war für mich immer eine ganz spannende Geschichte, weil ich war da nicht auf der Kegelbahn direkt, sondern überall außen. Es war eine tolle Gegend, weil es ein bisschen abgeschlossen war. Man konnte sich jetzt nicht verlaufen, aber viel erleben mit Sportplätzen außen und Basketballplätzen und es war tolle Geschichte. Also es war eine tolle Zeit und so bin ich dazugekommen. Und richtig los ging es dann. Da wurde in Schwarzenburg, beim TSV Offenburg, dann eine neue Turnhalle gebaut mit 4 Kegelbahnen. Und mein Papa ist ein bisschen verrückter. Der war dann überall unterwegs, hat den Bürgermeister mit nach Regensburg in die Dechbettner Straße geschleppt, weil er gesagt hat, das sind die modernsten Bahnen, die möchte ich, und hat die so lange, ich sage jetzt mal, bearbeitet, bis er dann 4 solche Bahnen bekommen hat. Und dann ging es mit der Jugendarbeit dort los. Und ja, so, da ging es dann richtig los.
Der Papa ist jetzt schon, ich denke, der ist auch allen irgendwie ein Begriff. Mit dem Winner Cup ja dann auch damals ein tolles Turnier mit ins Leben gerufen auf der Kegelbahn. Wie viel Kontakt hast du jetzt noch zum TSV Offenburg?
Ich habe vor 2 Jahren aufgehört mit der Jugendarbeit. Solange meine Jungs noch in der Jugend gespielt haben, war ich ja Jugendbetreuer und habe die Jugend gemacht. Und wie die rausgekommen sind mit Beginn des Cheftrainers, habe ich dann auch die Jugendarbeit dort aufgegeben. Und ich habe noch Kontakt, ja, aber nicht mehr so viel wie zu der Zeit, wo man dann regelmäßig auf der Kegelbahn ist. Aber ich verfolge das, meine beiden Söhne kegeln noch dabei. Ich bin in diversen WhatsApp-Gruppen. Also ich weiß, was passiert, ich weiß, wie sie spielen. Man hat Kontakt, ja.
Jetzt muss ich doch mal fragen, bist du auch so ein Papa, der dann am Samstag mit auf die Kegelbahn geht und zuschaut, oder?
Nein.
Nee, danke.
Ich habe irgendwann was, das Sohn-Vater- oder Söhne-Vater-Verhältnis, weil ich habe ja Zwillinge, etwas schwierig, und dann haben ich die Entscheidung irgendwann getroffen, sie sollen ihren Weg alleine gehen, das ist, glaube ich, besser. Nee, ich ich lasse die alleine spielen, also ich bin da nicht dabei und schau mir es an.
Es kann funktionieren, muss aber auch nicht funktionieren, so dieses familiäre Verhältnis beim Kegeln. 1983, wie gesagt, angefangen, ungefähr mit 10 Jahren, dann 3 Jahre später schon dein erster von vielen Wechseln. Du bist nach Nürnberg gegangen, zu Gut Holz Nürnberg. Was war das so von Sprung von den Ligen her? Von wo bist du wohin gewechselt?
Da war ich ja noch in der B-Jugend, also wie ich nach Gut Holz Nürnberg gekommen bin. Da gab es ja nur Vereinsspiele in der Nürnberger Jugend. Da habe ich das letzte Jahr in der U14 gespielt. Das war auf Bayernliga zu Bayernliga in der Jugend, also da war es nicht. Es war dann erst im Anschluss von, wie ich dann in die U14 gekommen oder U18 war es dann gekommen bin. Also damals noch A-Jugend, war natürlich dann der Unterschied da von den Klassen.
Eine Person, die du damals schon kennenlernen durftest, dann als U18 Bayern-Kaderspieler, war Werner Buchs, wenn ich das richtig verstanden habe. Zumindest habt ihr euch dann relativ schnell beim Landeskader auch kennengelernt. Erinnerst du dich noch an euer erstes Aufeinandertreffen?
Genau, das war in 1985 in Kempten, bei der deutschen oder bayerischen Jugendmeisterschaft. Und da habe ich mich geschafft, auf der deutschen zu qualifizieren. Und da war der Werner, ich weiß nicht, welche Funktion das er gehabt hat. Also in Bayern war er noch nicht tätig, aber er war in Kempten, ich glaube im Bezirk, tätig und war jedenfalls da vor Ort. So, das war der erste Kontakt. Und dann gab es ja diese U14-Ländervergleiche und da hatte ich dann den Kontakt mit Werner. Also mein letztes U14-Spiel war Auswahlspiel und da hat mich der Werner betreut.
Wie war das damals mit ihm auf der Bahn? Ich meine, damals wusstet ihr beide noch nicht, was aus euch wird, aber man weiß ja, was aus euch geworden ist. Also wie war das damals mit ihm auf der Bahn so als Trainerspieler?
Es war einfach mega. Also ich habe mit Werner mit U18 dann im Landeskader und U23 Nationalmannschaft und Herrn. Werner war jemand, mit dem habe ich Erfolg verknüpft. Also wenn der Werner hinter mir gesessen war, gibt es so Betreuer, da passt es einfach. Und da hast du schon als Spieler einfach ein gutes Gefühl, weil du Vertrauen hast. Der hat die richtige Ansprache gehabt und gab sicherlich das ein oder andere schlechte Spiel auch, aber ein Großteil war einfach immer gut mit Werner. Der hat mich bei meiner ersten deutschen A-Jugendmeisterschaft betreut. Und das war nochmal so eine besondere Geschichte, wie ich A-Jugend-Deutscher Meister geworden bin, mit Werner betreut. Das war so die Verbindung, wo das Ganze dann so richtig aufgenommen hat, wo ich sage, da war dann so eine Erfolgsverbindung, da möchte ich es mal so nennen.
Wo war die deutsche Meisterschaft damals?
In Stuttgart.
Feuerbach dann, oder?
Stuttgart-Feuerbach, ja.
Wie hat sich denn eure Zusammenarbeit so entwickelt? Beziehungsweise konkret meine ich in dem Fall, das, was du in die Zusammenfassung für die World of Fame geschrieben hast, dass die nicht immer reibungslos war. Wo hat es denn geknirscht zwischen dir und Werner?
Es war dann, also U23 war super und dann ging es in der Herren-Nationalmannschaft und da hatten wir auch mal ein Jahr, da haben wir mal nicht miteinander gesprochen. Also hat dann schon geknirscht. Also da hatte ich, das würde ich jetzt auch anders machen als Spieler mal, mich, da war der Walter Wenzel Co-Trainer und dann hatte ich mich so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, ausgeheult, weil ich gedacht habe, der Werner, der sieht mich immer noch als den kleinen Olli und akzeptiert mich nicht. Was man sich halt so für ein Bullshit selber erzählt, also das weiß ich ja jetzt heutzutage auch. Das hatte man, glaube ich, mal ein bisschen übel genommen, dass ich es ihm nicht direkt gesagt habe. Und ja, da hat man dann mal ein Jahr, hat er mich angerufen, hat gesagt, da war ich deutscher Einzelmeister, möchtest du zum Einzelweltpokal fahren? Habe ich gesagt, ja, da möchte ich hinfahren. Da hat er gesagt, ja, okay, dann fährt er nicht als Betreuer mit. Dann bin ich mit der Gabi Schilder gefahren. War okay, der Werner war dann auch konsequent, was auch gut war. Und wir haben uns aber danach wieder kurz zusammengefunden. Ich habe dann meine Trainerausbildung bei ihm gemacht und es war einfach für mich, also ich habe mich zu der Zeitpunkt als Spieler da einfach nicht korrekt verhalten und vielleicht würde ich es als Trainer jetzt auch ähnlich machen und das gehört auch dazu. Das war danach aber, ich glaube, wieder umso intensiver, da haben wir mal drüber gelacht und es war okay, das gehört dazu.
Konsequent, hast du gesagt, ist er. Wie würdest du ihn, du hast ihn ja, das war ja gefühlt irgendwie immer in der Nationalmannschaft vom auch bei deiner letzten WM 2009 war er dabei. konsequent ist das eine, wie würdest du ihn ansonsten noch mit 2, 3 Wörtern so ein bisschen beschreiben, Rainer Fuchs?
Wann war jemand dazu auch seine eigene Trainerphilosophie ein bisschen gehabt? Also der war ein Vertreter von vielen Wurf manchmal, also wirklich viel auf der Bahn, hat arbeiten. Aber er war jemand, der hat die Spieler verstanden. Also der hat sich auf jeden Spieler die richtigen Worte gefunden. Und das war so diese Empathie, was er hatte. Das hat den Werner ausgezeichnet. Der konnte, ich sage jetzt einmal, mit einem 14-Jährigen, der in der U18 begonnen hat, genauso arbeiten wie mit einem Weltklasse-Spieler, weil er für jeden die richtige Worte gefunden hat und die richtige Ansprache. Und der Werner war jemand, der hat sich wahnsinnig viel im Hintergrund beschäftigt mit Trainer, mit Methodik vom Training und solche Sachen. Das hat man, ich sage mal, als Außenstehender jetzt gar nicht so mitbekommen. Und das hat den Werner einfach ausgezeichnet. Der war experimentierfreudig. Also ich kann mich da im Landeskader auch an Dinge erinnern, wo ich dann versucht habe, tagelang die Kugel anders zu halten. Also das, aber er hat die richtige Ansprache gefunden und das hat den Werner einfach ausgezeichnet. Der war die richtige Worte für jeden Spieler oder Spielerin.
Wann habt ihr das letzte Mal gesehen? Erinnerst du dich an euer letztes Zusammentreffen?
Ich glaube, das war bei der Hall of Fame vor 2 Jahren. Danach nochmal online bei einer Trainerausbildung. Aber die Hall of Fame ist mir so in Erinnerung geblieben.
War zusammen mit Karl-Heinz Schmidt bei der Trainertagung, glaube ich, oder? War das doch in der Verbindung, oder war das? Nee, das war eine explizite Veranstaltung.
In Trainerausbildung hatte ich so ein Mental, einen Teil, wo ich das Mental übernommen hatte. Und da waren wir uns zumindest online dann nochmal ausgetauscht gehabt. Aber persönlich gesehen war, glaube ich, bei der Hall of Fame.
Er hat dich auf jeden Fall, nehme ich jetzt mal so mit, auch entscheidend geprägt, dass du dann deinen Weg weitergehen konntest. Was ich noch als wichtigen Punkt hinzufügen möchte, in deiner Zeit bei Gutholz Nürnberg hat der Verein fusioniert mit dem TSV Lauf und jetzt Gutholz TSV Lauf erst vor ein paar Tagen auf der Deutschen Meisterschaft wieder für Furore gesorgt, auch hier im Jugendbereich, also das Glückwunsch nach Lauf auf jeden Fall. Du hast ein Idol, ein Vorbild. Und da habe ich mich ein bisschen gewundert, wieso? Wieso Timo Hoffmann? Ihr habt doch eigentlich lange, fast die Jahre, einen ganzen Teil, einen großen Teil eurer Karriere zusammengespielt. Wie kann man das als Vorbild dann sehen?
Es gab früher Schnittlisten noch vom Gerd Kurze aus Regensburg, die waren mit der Schreibmaschine geschrieben. Da kann ich mich noch ganz toll erinnern, wie ich es Kegeln angefangen habe. Mehr als 10-Jähriger gab es diese Schnittlisten aus der Jugend-Bayernliga und da war ein Name ganz oben gestanden mit einem sensationellen Schnitt von 364 Kegeln in der U14. Und da war Timo Hoffmann und das war für mich damals eine Zahl, also als Schnitt undenkbar. Das war also unglaublich und was man dann halt so, Internet gab es ja da nicht in den Anfang der 80er Jahre, aber es gab ja trotzdem die ein oder andere Kegelzeitschrift und was ich da immer gelesen habe, das war einfach faszinierend, also wie man so gut spielen kann und dann durfte ich 1985, da war er dann in der A-Jugend, habe ich ihn dann das erste Mal kegeln sehen und da ist er dann zu mir gekommen, da war ich 11 zu dem Zeitpunkt, da war ich noch keine 12 und habe da sehr, sehr gut gespielt und habe mich auf die Deutsche qualifiziert. Und als er dann zu mir herkommt, hat er gesagt, Mensch, gut gemacht, Kleiner. Und das war für mich der Ritterschlag schlechthin. Ja, und dann hat sich das halt ergeben, so in der Jugend im Kader, wie dann der Timo im Kader war und ich auch dabei. Das war, ja, wer Timo kennt, der hat was ausgestrahlt, der war immer gut angezogen, hat bei allem Ausgestrahlung gehabt, was man sich Erfolg dargestellt hat. Und das war so der Punkt, war dann mein absolutes Vorbild. Und ja, war natürlich dann auch toll, dass man dann so eine Verbindung hatte. Und es hat dann mit dem Jugendkader angefangen und so hat man immer eine gewisse Verbindung.
In welchem Jahr war dann so dieses Jugendkader, das erste Aufeinandertreffen und das gemeinsame Kennenlernen?
1988, da da bin ich in die A-Jugend gekommen, das war das erste, oder 87, 88 war die Saison, wo ich dann mit der großen Kugel gespielt habe, und da hat man dann die ersten gemeinsamen Kaderlehrgänge gehabt.
Du hattest in der Zeit natürlich auch schon Erfolge, hattest Einzelmeisterschaften auf Bayerische und Deutsche, du hast es gerade ja erwähnt. Das würde den Rahmen sprengen, die hier alle aufzuführen. Vielleicht liefere ich dir auf Social Media nach, damit man mal die ganze Erfolgsliste sieht. Nur wir haben eh schon sehr viele Jahreszahlen, und irgendwie würde das diesen Rahmen sprengen. Wir sind jetzt im Jahr 1995, und dann hast du den nächsten Wechsel, den nächsten großen Schritt nach langer Zeit bei mittlerweile dann schon Gutholz TSV-Lauf, bist du nach München gegangen, zu Altmünchen. München. Es war schon ein bisschen eine größere Welt dann, glaube ich, auch aufgrund der Namen, die dort gespielt haben, oder?
Auf jeden Fall. Also ich kannte den Trainer Hanno Heinze aus dem Kader, dann Olaf Kobawitz kannte ich ja von der U23-Nationalmannschaft und auch aus dem Kader. Den Dietmar Gäbelein kannte ich, der aus Nürnberger Zeiten, seine erste Frau Melanie hatte immer neben uns gespielt bei der Jugend bei Franconia Nürnberg, und da war der Dietmar immer zum Zugucken da, und da hat man auch so eine Verbindung gehabt, und ja, es war einfach dann der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Nicht zu hoch, sondern es war ein junges Team mit tollen Trainer. Hanno Heitze war auch ein toller Trainer mit guten Ideen, und ich bin dann gemeinsam mit dem Uli Wittenbeck, der noch in Albach kegelt, dahin gewechselt, so als Fahrgemeinschaft sind wir dann gefahren, und mein Papa war als Betreuer mit dabei, war eine tolle Zeit, reinzukommen in die Bundesliga und Bundesliga Luft zu schnuppern, wenn ich es mal so sagen kann.
Wo hat Altmünchen München damals gespielt?
In der Säbnerstraße.
Schon. Es war ja nicht immer so, und zwischenzeitlich auch mal außerhalb gespielt, das weiß ich.
Ja.
Aber damals schon Säbnerstraße. Dann die Frage natürlich, wie war die Säbnerstraße zu dem Zeitpunkt damals, 1995?
Damals war es noch Kunststoff, war auch schon eine gute Bahn, die man als, wenn man sie spielen wusste, durchaus als Heimbahn mit bezeichnen konnte. Unser Problem war manchmal, natürlich die Top-Mannschaften sind gekommen und haben sich natürlich da wohlgefühlt, und da hat man uns ein wenig schwer getan, aber es war immer ein Erlebnis. Also wir haben dann mal auch über 6 Bahnen gespielt, und war also immer eine gute Sache, weil es immer viele Zuschauer da waren, hat also wirklich Spaß gemacht.
Ich habe auch mit Sarah Konrad in der letzten Episode darüber gesprochen, so diese Atmosphäre in München, weil es ist jetzt mit Meisterschaften immer noch mal was Besonderes. Wenn Ligaspielbetrieb ist, das ist ja dann irgendwie auch, wenn man das als Spieler erlebt, auch irgendwann mal Routine. Aber war das damals für dich auch schon, also es war eine noch größere Welt, weil räumlich ja noch mal mehr Platz war. Warst du damals nervös?
Es gab schon
Spiele, hattest du Respekt,
sagen wir so? Ja, aber es war so der Einstieg, ich möchte es mal sagen, in die Professionalität, so in die große Bundesliga-Welt. Und uns wurde es als Spieler auch leicht gemacht. Also es war nicht so, dass das der Druck von den die Erwartungen groß da waren, das nicht. Also von daher wurde es uns leicht gemacht, und ich fand, das war der perfekte Einstieg in die Bundesliga.
Einen Trainer, du hast ihn schon erwähnt, hast du dort gehabt oder kennengelernt oder noch intensiver kennengelernt, Hanno Heinze. Und auch Walter Popp müsste in der Zeit dann passiert sein, oder?
Ja.
Also zwei große Trainer, die dich, ich würde mal sagen, nachhaltig geprägt haben, die auch ja weitere Größen in deinem Kegelleben sind. Du hast Hannos Einfallsreichtum und Kreativität als etwas gesagt, das ihn zu dem herausragendsten Clubtrainer gemacht hat, den du je hattest. Was war an eurem Training so besonders?
Die Zusammensetzung und die Ansätze, also so diese, ja, jetzt sind wir wieder bei der Trainingsphilosophie, die Kombination aus Bildertraining, auch Ansprache, was er gehabt hat, es war jemand, der hat wirklich motivieren können, die Worte, was er gefunden hat, das war einfach, selbst wenn das Training hart war oder es jetzt, ich sage jetzt mal, Bildertraining war, wo nicht Spaß gemacht hat, der Hanno hat so diese Ansprache geschafft, dass er trotzdem dich mitgenommen hat und du dann auf der Bahn alles gegeben hast. Und einfach auch mal ausprobieren. Also wer die Münchner Bahn kennt, da haben wir ja vorne die 10 Bahnen und hinten die 8 Bahnen. Ja, wir haben uns dann auch teilweise mal früher, deutlich früher getroffen. Also wenn es als Spiel, ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir um 1 oder um 2 angefangen haben, da haben wir uns dann Stunden, also bestimmt 3 Stunden vorher getroffen und haben uns dann halt auch mal auf den hinteren Bahnen auch mal eingespielt. Du hast das andere Sportarten, machen es ja auch. Wirklich so, okay, wir gehen hinter und spielen uns da bewusst ein über nicht nur 5 Minuten, sondern wirklich auch mal 100 Wurf und solche Sachen auch ausprobiert. Und das war auch das unterschiedliche Training. Jedes Mal was Neues, die Kombination war einfach hervorragend.
Wie viel von der damaligen Zeit transportierst du jetzt in die aktuelle Zeit, also auch in deinen aktuellen Trainerjob oder die Jobs, die du da hast?
Einiges. Also ich habe mir, das Gute ist, wenn man ja viele Trainer hatte oder gute Trainer, möchte ich mal wirklich behaupten, man nimmt sich von jedem das, wo einen selber angesprochen hat. Und von Walter Popp war es zum Beispiel die Ehrlichkeit. Also Walter war jemand, der hat ehrlich mit einem gesprochen, hat dir ganz klar auch gesagt, wo die Defizite sind und das jetzt, ich sage jetzt mal nicht so durch die Blume und jetzt aber auch nicht unverschämt, sondern ganz klare, ehrliche Worte auf Augenhöhe und das bringt dir als Spieler als erstmal schluckt. Im ersten Moment denkt man sich, okay, aber das bringt dich ja dann zum Nachdenken, als wie, wenn es schön verpackt ist und so ein bisschen sanft, da kommt man als Spieler vielleicht in dem Alter nicht gleich so zum Reflektieren und der Walter hat es geschafft, dass man sich dann da reflektiert hat und das ist auch was ich mir wirklich mitgenommen habe, wo ich sage, meinen Spielern nicht, lüg keinen Spieler an. Ich sage Ihnen aber aus taktischen Gründen kann ich Ihnen einfach nicht immer alles sagen, aber einen Spieler anlügen, bloß damit er sich besser fühlt oder ich es leichter habe, das mache ich definitiv nicht.
Was hat denn Walter Popp damals als Nationaltrainer im Spieler ohne Schotter unbequemes, aber ehrliches sagen müssen? Was zum Beispiel?
Das war 1900. Welche WM war das? 95, Hunedoara. Und ich dachte so hier, ich München, Bundesliga, der Walter wird mich schon mitnehmen. Und ich weiß noch, da hatten wir ein Spiel gegen Mutterstadt. Da war der Alexander Zivkovic der Gegenspieler. Und da war der Walter dann zum Zugucken da. Und ich habe total verranztes Spiel, 867, glaube ich. Also müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube, also so in die Richtung war es. Also Katastrophe. Und da hat er mich dann zur Seite genommen und hat gesagt, pass mal auf, falls du dir einbildest, bloß weil du jetzt Bundesliga spielst und mal in der Jugend deutscher Meister warst, nehme ich dich mit auf die Weltmeisterschaft. Also das kannst du vergessen. Du musst da schon noch ein bisschen liefern in der Liga und auch auf den Lehrgängen. Der Walter hatte jeden Lehrgang immer mit der Schreibmaschine eine Lehrgangsauswertung für jeden Spieler gemacht, ein paar Worte draufgeschrieben. Also das ist eigentlich heutzutage unvorstellbar. Und das fand ich also so ganz klare Worte, was zu tun sind, aber das auch natürlich auf eine Art, die nicht von oben herab war. Und das hat mich damals schon mal echt schlucken und aufwachen lassen. Und ja, also ich bin trotzdem mit zur WM gefahren, also es hat gefruchtet.
Du und Walter, ihr habt euch im Rahmen der Hall of Fame, ihr wurdet zusammen in die Hall of Fame berufen, glaube ich, muss man sagen. Habt ihr euch getroffen? Ein Wiedersehen. Wie war der Moment für dich?
Wunderbar, weil der Walter ist jetzt, ich müsste jetzt lügen, ich glaube 87, aber noch mega fit. Und das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, war beim Abschiedsspiel vom Thorsten Reiser in Bernsbach. Aber da kriege ich die Zahlen nicht mehr ganz hin. Das dürfte so 2015, 16 rum gewesen sein. Das war schön. Er ist ja jetzt umgezogen zur Tochter nach Essen, deswegen ist er jetzt auch nicht mehr in dem Keglerkreis hier so vor Ort. Ich fand es wirklich schön und ja, haben da auch eine gewisse Verbindung dazu, also zueinander, weil es einfach erfolgreich war. Wir waren damals Weltmeister 95 und auch da hatte der Walter einfach auch seine Erfahrung als Trainer und Spieler uns jungen Spielern mitgegeben. War also Trainer, der mir wirklich positiv in Erinnerung bleibt.
die Arbeit mit ihm, beziehungsweise auch die Arbeit mit Hanno, hat dich dann nach 5 Jahren München zurück nach Franken geschickt und dann gleich zum damals Branche-Primus Viktoria Bamberg. Also der Weg war dann schon irgendwie klar für dich, wo es hingehen wird. Wie lief denn die Verpflichtung damals ab?
Eigentlich unspektakulär. Also in München hatte der Sponsor damals gesagt, er kann das so nicht mehr machen, wie es gelaufen ist. Und wir müssen da zurückstecken. Also was heißt zurückstecken? Großgeld gab es nicht. Also aber die Rahmenbedingungen, was waren, wo man halt auch mal, wir sind damals nach Berlin mal geflogen und so, das funktioniert nicht mehr. Und er hat gesagt, ja, also ich bin euch auch nicht böse, wenn ihr euch einen anderen Verein sucht. Und da sind als Altmünchner, glaube ich, dann auch danach mal in die zweite Liga gegangen. Also das Jahr drauf, die haben sich noch in der Liga gehalten, haben dann aber ziemlich neue Mannschaft gehabt. Und ja, von dem her, ich möchte jetzt nicht sagen, man musste wechseln, aber er hat gesagt, ja, sucht euch gerne einen neuen Verein, ist überhaupt kein Problem. Und so ist es dann, hat sich das dann ergeben.
Das spricht sich dann ja auch rum. Ich wollte gerade fragen, hast du da zum Telefon gegriffen oder wurdest du trotzdem angerufen?
Ja, ich wurde dann schon angerufen, so spricht sich herum, und dann hatte der Knut mich angerufen und dann haben wir uns mal getroffen und ja, ich wäre auch nach Bamberg gelaufen, wenn es sein musste, also damals.
Gut, trotzdem von jemand damals noch in Offenburg gewohnt, oder?
In Schwarzenburg, ja.
In Schwarzenburg, also ja, genau. Also trotzdem ein weiter Weg gewesen zum Laufen. Aber du bist dann in Bamberg auf Bela Cani, Stylian Buario, Nicolai Lupo, Damir Futschka und eben wieder Timo Hoffmann getroffen. Große Namen. Wie war so das erste Aufeinandertreffen mit denen?
Ja, ich meine, Timo kannte ich ja und von den Rest hatte ich sehr, sehr großen Respekt. Also das war, ich kann mich da noch erinnern, wir hatten dann das erste Freundschaftsspiel bei mir hier in der Nähe in Postbauer Hängen und da war ich, also da war ich nervös. Das weiß ich, das war alles besonders und ich kann mich noch erinnern, wir hatten dann so neongelbe kurzärmliche Trikots, das war auch irgendwie gewöhnungsbedürftig, aber es war besonders. Aber es waren ja Leute wie ein Dietmar Stärk, der sich so um die Mannschaft gekümmert hat. Der hat es natürlich auch die haben mich da gut aufgenommen und du hattest nicht das Gefühl, du bist hier der Kleine, der Neuling. Das haben sie dir nicht gegeben. Da war der Dietmar ja jemand, der dich da schon unterstützt hat. Und der Stelian war auch jemand, der, ich sage mal, die jungen Spieler extrem gefördert hat und ich sage, unterstützt hat. Ich sage jetzt mal, möchte mal jetzt sagen, wie so eine kleine Vaterrolle auf der Bahn eingenommen hat, hat mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Das war dann schon besonders. Und ich sage, ich kann mich noch daran erinnern, wie das erste Mal im Training war und der Bela gekommen ist. Ich müsste lügen. Ich glaube, der Bela ist immer auf die Bahn 3 oder 2 auf der alten Bamberger Bahn. Immer war seine Stadtbahn und da haben die Spieler die Bahn verlassen, wie der Bela gekommen ist. Also der ist schon gekommen, sich umgezogen und da ist ein Spieler damals die Bahn verlassen. Da war so ein großer Respekt da. Das war einfach schon was, wo ich sage, wow.
Du hast Stylian erwähnt, da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber nochmal zu Bela. Wie war denn so das Training von ihm damals?
Vom Stylian?
Vom Bela.
Bela war zu dem Zeitpunkt kein Trainer. Also
nee, das Training als Spieler, das meine ich.
Als Spieler?
Wie er so trainiert hat. War ja damals mit der weltbeste Kicker eigentlich.
Zu dem Zeitpunkt dann war es schon so langsam, ich sage jetzt, ich möchte jetzt am absteigenden Ast, hört sich vielleicht ein bisschen respektlos an. Also er war in den älteren Jahren seiner Karriere, sagen wir es mal so. Genau, in dem Herbst seiner Karriere und hat dann auch damals schon zweite Mannschaft gespielt in Bamberg. Ja, also er ging es zu dem Zeitpunkt dann schon sehr entspannt an. Er ist gekommen, hat sein, ich glaube, viel Leistung gespielt. Ich kann mich da jetzt nicht mehr ganz so dran erinnern, weil ich war da mehr mit mir beschäftigt und mit dem Training vom Stylian. Aber hat halt gemerkt, wenn der Bela kommen ist, da waren alle ehrfürchtig und das war so, das muss man wie so Spalier. Also die haben die Bahn, also die bahnfrei gemacht, wenn der Bela kommen ist, egal wie viel Wurf da gemacht worden sind, jetzt ist der Bela da, jetzt müssen wir von der Bahn. Und da gab es gerade eine Diskussion drüber. Und das war so am Anfang echt beeindruckend.
Stilian hatte so eine Sonderrolle für dich auch. Ich habe, glaube ich, auch sehr oft von dem Spiel Kaffee zusammen getrunken.
Genau.
Hast du das geschrieben? Aber worauf ich hinaus will, ist, du hast davon geschrieben, dass ihr beide unterschiedliche Philosophien beim Kegeln habt. Wie haben sich die unterschieden?
Naja, sein Ansatz mit, du musst hier auflegen und musst den Auflagepunkt verlegen und dann suchst du dir einen Punkt einen Meter auf der Bahn. Daran siehst du gleich, ob deine Kugel passt oder nicht. Und dann kannst du da mit der Hand dagegen oder den Auflagepunkt verschieben, damit du dann mehr über den Punkt kommst. Das war immer sehr schwierig, weil ich habe weder meinen Auflagepunkt noch den Punkt einen Meter auf der Bahn gesehen. Und da sind immer Welten aufeinander gestoßen. Und er war halt jemand, der hat es zu seiner Zeit in Rumänien, wo er das Kegeln gelernt hat auf den Bahnen, da war das halt einfach überlebenswichtig, dass du wusstest, ich muss hier auflegen, ich muss da über den Punkt spielen, damit ich auch vorne rauskomme. Ich konnte das nicht.
Wie war denn das Training damals in Bamberger für euch Spieler der ersten Mannschaft? Ich meine, da waren ja die größten Namen dabei. Ihr wart ja damals auch deutscher Meister, international erfolgreich. Was wurde da damals trainiert?
Teilweise Leistung auch, ja. Also das war schon auch immer einmal im Training. Also Dienstag war so, ich sage jetzt mal, Bildertraining, Gassentraining, die Standards, was man gemacht hat. Und Donnerstag hat man durchaus auch mal Leistung gespielt. Also das war aber auch dann gemeinsam. Also da war es da, der Vorteil war, dass wir eben gemeinsam trainiert haben und es hat halt so das Niveau im Training Stück für Stück auch nach angehoben, weil du bist dann nicht auf die Bahn und hast dich hängen lassen und hast so mal 80% gegeben. Das konntest halt nicht erlauben und das war damals halt auch sehr professionell, also mit Masseur nach dem Training, mit dem Bernhard Högen als Masseur und Sauna im Bereich. Das war zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, das Professionellste, was man im Kegelsport zu bieten hatte und das war natürlich dann schon so echt eine Ehre, da zu spielen.
Stimmt es, dass dieses Leistungsspiel am Donnerstag, dass da die besten sechs dann auf der Aufstellung für Sonntag standen?
Das war vor meiner Zeit, angeblich. Also ich habe es nicht erlebt, also so war das nicht, sondern es wurde nicht nur Leistung gespielt, aber es wurde schon auch des Öfteren mal, aber es war nicht so, dass man sagt, hier, jetzt wird die Aufstellung gemacht. Das auf keinen Fall.
Weltpokalsiege, deutsche Meisterschaften, Champions League Sieg. Was ist denn so dein persönliches Highlight aus dieser Zeit in Bamberg?
Mein persönliches Highlight. Lass mich mal überlegen. Also wir hatten ein Spiel um die deutsche Meisterschaft. Das war in Karlstadt gegen Vollkugel Eppelheim. Ich kriege jetzt das Jahr nicht mehr ganz hin. Ich glaube, 2001 war das. Also ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, dass es quasi ein Entscheidungsspiel gab um die deutsche Meisterschaft. Also das habe ich jetzt nicht mehr ganz auf die Kette, kriege das. Und das war so mein persönliches Highlight. Da durfte ich gegen Friedhelm Zenger spielen und ja, habe auch mit eins meiner besten Spiele gemacht. Und ja, habe dem Friedhelm 80 Holz abgenommen, also 940 zu 1000 in die 20, war bester Spieler. Das war so mein persönliches Highlight, da sind wir dann deutscher Meister geworden. Und das war, ja, mein persönliches Highlight. Da gab es aber auch noch andere wie Weltpokal in Bozen. Also das war 2000, glaube ich, wurde extra 8 Bahnenanlage aufgebaut, wie bei der Weltmeisterschaft für den Weltpokal. Den hat man auch gewonnen. Gibt es einige Highlights. Aber das sind die mir jetzt spontan in Erinnerung kommen.
Zwei schöne Highlights auf jeden Fall. Irgendwann sprechen wir auch nochmal über andere, denn es geht ja dann erst richtig los, so gesehen, 3 Jahre später nach diesem Entscheidungsspiel in Karlstadt gegen vermutlich Eppelheim, klopfte dann ein neuer Verein an, ein bis dahin unbekannter und ein Verein, dem man nicht so wirklich die Zukunft zugetraut hat. Rot-Weiß Zerbst war dann plötzlich da und war plötzlich attraktiv war mit großen Namen. Wie lief dein Wechsel dorthin ab?
Ich bin ja mit dem Timo zusammen dahin gewechselt und wir hatten ein Länderspiel in Kronach gegen Italien und da war die Zaps der Verantwortlichen da, weil der Markus Gerdau da dabei war. Ich glaube, der Sven Trenkel hat auch mitgespielt. Und so war die erste Kontaktaufnahme. Und da hat man sich dann, ja, dann halt mal unterhalten. Und dann war es auch so, dass einfach das Gefühl da war, es ist jetzt mal Zeit für den nächsten Schritt. Also es wurde ja Zerbst damals wenig Zukunft vorausgesagt. Aber wie man jetzt weiß, Jahre später, dem war nicht so.
Wie professionell war denn der Verein damals im Jahr 2004, also zum Zeitpunkt deines Wechsels?
Nicht so professionell wie damals Bamberg, muss man auch sagen. Aber ich sage im ersten Jahr, also im zweiten Jahr in Zerbst hatte dann der Timo, ich sage mal, die sportliche Leitung übernommen. Und ab dem Zeitpunkt ging es dann bergauf. Also am Anfang war das noch, hat man einen Trainer aus Wolfsburg. Und das war halt so, ja, sag ich mal, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, da dürfte jeder ein bisschen mitsprechen. Und das funktioniert ab einer gewissen Leistungsdichte, wenn man dabei sein will, muss das, glaube ich, klar strukturiert sein. Wer ist fürs Sportliche zuständig? Wer für die Organisation außenrum? Und ab dem zweiten Jahr war das gegeben und dann hat sich's ja, ich sage jetzt mal, sehr gut entwickelt und ja, ist jetzt aus meiner Sicht mit Abstand der professionellste Verein in der Kegelwelt und die Erfolge zeigen das ja auch.
Gab es in deiner Zeit eigentlich mal Phasen, wo du überlegt hast, ob der Wechsel richtig war? Mein Gedanke dahingehend ist, dass, das hat Manu Weiss, glaube ich, auch gesagt, so dieses erste Jahr schwierig ist. Dass du das überstehen musst, dass du bleiben musst, um dann überhaupt mal richtig anzukommen. Gab es diese Momente in deiner Karriere auch, wo du gedacht hast, war doch nicht die richtige Entscheidung?
Nein, das gab es nicht. Also es war ja auch, der Manu ist ja zu einer anderen Zeit gewechselt, da war Zerbst ja dann schon wirklich top und da war natürlich der Konkurrenzkampf da. Ich bin mit Timo hingewechselt, da war es, ich sage jetzt mal, noch in der Entstehungsphase. Und da war jetzt nicht der Konkurrenzkampf da aus dem, ich sag, hatten wir da auch das Leistungsvermögen, das da musste, also ich habe mir da keine Gedanken gemacht.
Wie du sagst, Bamberg war professionell, Zerbst war noch nicht so professionell. Wie viel habt ihr denn aus Bamberg Wissen da mitgebracht?
Also ich kann es dir jetzt nicht in Prozentzahlen, aber natürlich, man konnte, das hat sich dann so entwickelt. Man lernt dann aus Fehlern und es entwickelt sich halt dann immer mehr. Und der Timo hat dann, glaube ich, eine sehr klare Philosophie und hat dann auch einen klaren Weg vorgegeben im Zusammenspiel mit dem Andreas Förster als Sportwart, der sich wirklich um alles außenrum gekümmert hat. Und so hat jeder seine Aufgabe gehabt und es hat dann ab dem Zeitpunkt wirklich gut funktioniert und jetzt da viel mitgenommen hat, natürlich schon einfach so dieses Professionelle. Ich meine, das sieht man jetzt auch, was der Matze Weber mit Rheindorf, der nimmt natürlich auch das, was er in Zerbst gelernt hat, in gewissem Maße mit. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass es umgesetzt wird, dort 1:1 das nicht, aber man versucht halt da Grundlage zu schaffen. Also ich tue mich jetzt schwer zu sagen, das und das haben wir aus Bamberg mitgenommen, sondern diese Professionelle, was wir erfahren durften, hat er, ich sag mal, in erster Linie Timo da mitgenommen und natürlich dann noch optimiert.
Es ist natürlich auch kein Geheimnis, was erfolgreiche Teams ausmacht, was man braucht und was jetzt vor allem halt auch aus anderen Sportarten oder auch anderen Bereichen, Wirtschaft, Business, eben den Vorteil bringen kann, damit ein Verein wie Zerbst dann eben an 1 steht und nicht an 2. Wie hat sich denn Zerbst in den Jahren mit dir so entwickelt? Was würdest du so als die großen Meilensteine eurer Zeit, gemeinsamen Zeit bezeichnen?
Naja, das Spielerniveau hat sich dann immer weiter verbessert. Also es wurden die Top-Ausländer verpflichtet. das hat das Niveau natürlich ausgemacht, hat auch die, ich sage jetzt mal, uns Spieler stärker gemacht. Also ich sage gerade, also für mich ist der Boris Benedikt da in Erinnerung geblieben mit seiner Art und Weise. Da kann jeder Spieler was lernen. Da habe ich wahnsinnig viel mitgenommen. Und das hat so Stück für Stück den Spieler besser gemacht. Der Ivan Čech war auch ein sehr, sehr guter Spieler zu seiner Zeit, war aber halt sehr jung. Hat auch verschiedene Ansätze vom Training gehabt, wo man sich da auch mal was angeguckt hat, mal ausprobiert hat, hat gemerkt, okay, das funktioniert vielleicht nicht so für mich. Und so hat sich das Stück für Stück dann entwickelt. Und ich glaube, das ist auch so, ich bin davon überzeugt, das Geheimnis von Serbs, diese Leistungsdichte, dass du kannst dir es nicht erlauben, dorthin zu gehen und halt mal ein bisschen zu kegeln, sondern du musst 100% bringen. Und so ist es ja auch im Sport, also auch im Training. Also das macht es ja auch aus. Wenn ich im Training keine 100% bringe, kann ich es am Samstag im Spiel nicht erwarten. Und das ist, glaube ich, ich bin davon überzeugt, der Vorteil von selbst, dass die Spieler sich gegenseitig das Niveau so pushen. Und die haben auch die Typen dazu, die bereit sind, da zu beißen. Und das ist das Geheimnis.
Warst du damals auch so ein Typ Spieler, der sich dann gepusht hat?
In meiner Reflexion und meiner Wahrnehmung nicht immer. Aber ich glaube, die ist da nicht ganz korrekt. Also meine eigene Wahrnehmung. Die hätte ja manchmal ein bisschen verzerrt, seine eigene Wahrnehmung. Es muss ja was dran gewesen sein, dass ich am Ende so erfolgreich war. Mir war das als Sportler eigentlich nie bewusst. Also mir ist es wirklich erst bewusst worden, wie ich mich hingesetzt habe für die Hall of Fame und habe das Ganze mal zusammengeschrieben. Da ist mir es mal bewusst geworden, dass es doch sehr, sehr erfolgreich war. Aber ich habe das als Sportler gar nicht so richtig wahrgenommen, sondern eher, das war so, ja, dafür trainiert man, da nimmt man es eigentlich mit und die Erfolge waren für mich nicht so das Ausschlaggebende.
Diese Professionalität, die wir jetzt beschrieben haben und die man ja mit Serbs einfach auch verbindet, war damals für mich auch das, was du dann nicht gleich zum Start, ich glaube, da war die Technik auch noch nicht so weit, aber dann immer Stück für Stück auch gemacht hast. Also diese Medienarbeit, dieses professionelle Image auch zu präsentieren. Ich habe schon anfangs gesagt, dass ich das gerne und auch viel geguckt habe, die Homepage, also deine Homepage, die ja im Prinzip die Serbs der Seite war und auch die Videos auf YouTube. Welchen Antrieb hattest du da, das alles zu machen und das auch zu dokumentieren?
Ich hatte einfach Spaß dabei. Also ich hatte Lust am Fotografieren. Das war mein Hobby zu dem Zeitpunkt. Da hatte ich richtig Spaß dran. Ich war neu für die Technik. Ich komme aus der Medienbranche, gerade so was Gestaltung, Bildbearbeitung angeht. Und ja, das war eigentlich wirklich Hobby und Spaß. Das war so mein Antrieb. Das war kein Ich muss, sondern es war einfach ja Leidenschaft. Deswegen fiel es mir so schwer, ein bisschen ausprobiert mit YouTube-Videos und so weiter. Also sich mal ein bisschen ausgelebt, was funktioniert, was nicht. Und ich konnte mich da einfach so, was mir gefallen hat, habe ich da gemacht, habe es umgesetzt und das ist ganz gut angekommen. Aber es war wirklich innerer Antrieb, Leidenschaft.
Für die, die es nicht kennen, ich glaube, Kegel-Olli ist der YouTube-Kanal, ich war heute erst drauf, ein paar wenige Zusammenschnitte von Spielen, Ligaspielen und auch Mitglied, beziehungsweise auch ein Testspiel. Das ist, glaube ich, das Video, was ich damals das erste Mal gesehen habe. Ivan Čech in Steig Bühnen Club mit 1139.
Ja.
Und dem Soundtrack It's a Beautiful Day. Und schade, dass Tom's Diary nie fortgesetzt wurde mit Tom Schneider. Aber das ist eine andere Geschichte.
Es waren auch noch ein paar Videos drauf, aber die mussten wir dann eben mit dieser GEMA-Geschichte und ich glaube, ist der Soundtrack immer noch dabei, Beautiful Day. Irgendwann schon, wurden ja da paar Videos gesperrt und runtergenommen, weil wir da sagen wir, Musik verwendet haben, die nicht, ich glaube, GEMA gefrei war und dann sind die Videos runtergefallen. Deswegen war es dann irgendwann auch schwierig, das zu verpacken und ja.
Es ist auf jeden Fall noch ein schönes Relikt, das dieser Zeit und eine hervorragende Überleitung zu 2009. Denn wenn man diese Videos guckt, dann schlägt der Algorithmus einem auch andere Videos vor. Und wie oft hast du dir dein Duell gegen Levente Kakuk auf YouTube schon angeguckt?
sehr oft, also der Zeitpunkt im Anschluss danach, habe ich es immer in meiner Vorbereitung mit eingebaut. Also ich habe mich dann immer nochmal in die Kabine gesetzt, habe mir das Video angeguckt, so ein bisschen um den Flow zu kommen, um das Feeling zu haben, und deswegen habe ich es mir einige Male angeschaut, ja.
Also das ist etwas, wo man als Zuschauer, und da spreche ich jetzt auch über mich, auch Gänsehaut bekommt. Das ist einfach auch überragend umgesetzt, muss man ehrlicherweise sagen, wie das da gefilmt wurde damals. Teil des Films, der Traum vom Sieg. Wenn du jetzt dieses Video mal ausklammerst, welche Erinnerungen hast du an diesen Tag, an dieses Spiel, Halbfinale WM 2009 in Dettenheim gegen Ukraine?
Ich habe ja an einer für mich ungewöhnlichen Position gespielt, also weil ich war in meiner Wahrnehmung nie Schlussspieler. Ich war auch sonst nicht oft am Schluss gespielt. Das fing schon, ich glaube, der Timo hat es damals in seinem Podcast schon erzählt, wie er zu der Entscheidung getroffen ist. Er hat uns da zusammengeholt und hat uns gefragt, wer traut sich das zu, und hat uns so ein bisschen auch angeguckt. Und dabei hat mich wahrscheinlich am meisten überzeugt. Und dann habe ich am Schluss gespielt, und ja, es war, also unabhängig, es war ein tolles Erlebnis. Auch da kriege ich jetzt sofort Gänsehaut, wenn ich einfach diese Emotionen spüre. Also ich habe auch noch ein Bild, da stehe ich so auf der Bahn und hinten jubelt das ganze Publikum. Allein das Bild, wenn ich anschaue, diese Energie, was da drin steckt, das ist einfach, glaube ich, ein Erlebnis. Allein dieser Moment hat jeden Wurf Training in meiner Kegelkarriere, war einfach der Lohn dafür.
Wie bist du damals zu diesem Tunnel gekommen? Das Gefühl hatte ich, dass du extrem im Tunnel warst. Du hast auch sehr verhalten gejubelt. Es gibt mal ein Bild, wo du, man sieht es jetzt nicht, aber beide Fäuste hochreckst und ein bisschen springst. Ja, wie bist du in diesen Tunnel gekommen?
Das kommt ja automatisch. Also ich sage, das weiß ich ja. Man kann das ja trainieren mit gewissen. Damals wusste ich es nicht, dass man es trainieren kann, aber das hat sich so ergeben. Also dieses Erlebnis, diesen Fokus darauf zu haben, sich ganz fokussiert schon in der Vorbereitung zu sein. Also ich habe mich da wirklich extrem drauf vorbereitet, immer wieder durchgegangen in mein Spiel. Bevor ich auf die Bahn gegangen bin, hatte ich geistig schon, ich sage, zig Wurf gemacht. Und das war dieser Moment, und ich bin relativ schnell dann ins Spiel gekommen wegen Nervosität. Dann war die weg, und dann bin ich ganz gut ins Spiel, habe den ersten Satz gewonnen. Und dann war ich wirklich im Tunnel. Da habe ich im zweiten Satz ziemlich hoch verloren. Also da hat er mir ziemlich viele Holz abgenommen, der Kakuk. Aber auch das war sowas, das hat mich nicht gestört. Also ich war da und bin auch nicht rausgekommen aus dem Tunnel. Also das war krass.
Krass trifft es, glaube ich, ganz gut. Und krass trifft es, glaube ich, auch am gleichen Tag dann auch noch das WM-Finale damals zu spielen. Ihr habt dann, glaube ich, angefangen, Axel, ob du...
Ich habe im Finale auch am Schluss gespielt, das weiß ich. Und es war mental der Wahnsinn, dieses Finale am Abend zu spielen. Weil dieses Halbfinale hat so viel Kraft gekostet, und diese Emotion, und die Leute kommen zu dir. Und das war eigentlich, also es war eigentlich ein Unding, das Finale am Abend zu spielen, muss ich wirklich sagen. Das war, ich möchte jetzt nicht sagen, es war von vornherein klar, dass man das verliert. Das sage ich jetzt mal so aus dem Gefühl heraus, aber es war, diese Energie war einfach nicht mehr da. Das war Wahnsinn. Also es war so ein schweres Spiel vom Kopf her, und deswegen, ich finde es auch sehr gut, dass man es jetzt geändert hat und das Finale auf den nächsten Tag verlegt hat, also nicht mehr an einem Tag spielt.
Du hast mir in einem früheren Gespräch mal, ich glaube, ich habe sogar über das Spiel gesprochen, erzählt, dass du auch mal überlegt hast, ob das nicht ganz dein letztes, aber eins deiner letzten Spiele ist, also ob du an diesem Höhepunkt deine Karriere beendest.
Dieser Gedanke,
warum hast du damals nicht umgesetzt?
Das erzähle ich immer gerne auch in meinen Vorträgen, wenn ich einen Workshop gebe. Ich habe mir da einen ganz schlechten Glaubenssatz angeeignet. Ich hatte, wie ich von der Bahn gegangen bin, musste ich runter aus der Bahn raus. Dann weiß ich, da bin ich was in eine Sporthalle hinten. Da habe ich mir dann ein wenig abseits, um runterzukommen. Und da habe ich mir gedacht, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören, weil besser wird es nicht mehr. Und kannst nicht aufhören aus dem Abendfinale. Also die Option gab es nicht. Ich habe leider aus diesem Top-Spiel für mich im Nachgang ein wirklich mir einen schlechten Glaubenssatz angeeignet, weil ich mir immer wieder als Ausrede gebracht habe, wenn es mal schwierig geworden ist, ja, hast verpasst, damals aufzuhören. Also immer wieder so ein, ja, hast verpasst, damals hast du lieber mal aufgehört. Und immer wenn es schwierig war, war das so dann so diesen Joker, was mir gezogen hat und so. Und eigentlich hätte ich es jetzt aus Mentaltrainer-Sicht ganz anders angehen müssen, um zu sagen, okay, guck mal, was du leisten kannst in der Zone, da geht noch mehr. Eigentlich hätte ich das machen müssen, aber ja, hinterher ist man schlauer, aber dieses Gefühl kam wirklich auf, wie ich von der Bahn gegangen bin, habe ich gesagt, also das kann nie mehr besser werden. Also dieses Erlebnis auf der Bahn, das war es jetzt.
Wann ist dann die Entscheidung bei dir gereift, dass eine Zeit ins Herbst und für dich dann auch deine Kegelkarriere, weil du für dich gesagt hast, ein anderer Club, ein anderer Verein in einer anderen Liga kommt für mich nicht in Frage. Wann ist dann die Entscheidung in dir gereift? Ich hänge meine Kegelkugel und die Kegelschuhe, eher die Schuhe als die Kugeln an den Nagel.
Das war eher so ein schleichender Prozess. Also habe ich mal scherzhaft gesagt, mit 40 kegel ich nicht mehr. Weiß aber nicht warum, aber es war dann so ein schleichender Prozess. Also das war dann 2013 ging dann das Ganze auch los, wo ich dann gemerkt habe, hoppla, also um die Leistung zu halten, muss ich mehr machen, mehr trainieren. Das geht aber beruflich, familiär, mit 3 Kindern ist das einfach nicht mehr machbar. Und dann bin ich so, ich möchte mal sagen, war so vom Spieler in den Trainerjob oder Betreuerjob mehr gewechselt und irgendwann war ich mehr Betreuer wie Spieler. Und dann war eigentlich der Punkt da, wo ich gesagt habe, ja, okay, es ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt, aufzuhören.
Und wie war dann der Moment, der letzte Wurf?
Wir haben gegen Zwickau gespielt, das weiß ich. Ich habe Rotz und Wasser geflennt auf der Bahn noch. Sehr emotional. Also bist du im gespielt habe ich, glaube ich, auch nicht mehr. Also ich kann mich ans Ergebnis kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Es war auch nebensächlich, aber es war sehr emotional und ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult auf der Bahn.
Wie bist du mit dem Kopf da angegangen oder wie ging es dir auch dann danach vor allem?
Danach war es befreiend. Also das war was, ich habe es nie bereut. Ich habe nie so gesagt, ach, hast jetzt aufgehört. Nee, es war für mich eigentlich befreiend zu sagen, so, jetzt ist das tun zu müssen, trainieren zu müssen, das war weg. Und ich war ja trotzdem noch dabei als Betreuer, einfach in einer neuen Rolle. Und ist mir nicht schwer gefallen.
Der Kopf, wir haben jetzt an vielen Stellen deiner Laufbahn schon drüber gesprochen, war irgendwie so das Thema, was dich immer begleitet hat, Gedanken, Emotionen. Und hat dich dann irgendwie auch zu dem gebracht, zu den 50%, würde ich jetzt mal sagen, die du jetzt machst, wobei es 50% jetzt auch nicht sind, aber zu dem Teil, einem Teil deiner jetzigen Arbeit als Sportmentaltrainer. Wie bist du dazu geworden? Also wie war dein Weg bei?
Also ich muss mal damit einsteigen. In der Jugend hatte ich einen sehr schlechten Einstieg zum Thema Mentaltraining. Also es war für mich im Landeskader, waren ja auch so Ansätze da, wo man es ausprobiert hatte. Und ich kann mich noch genau erinnern, da musste ich mit Bernhard Krug, der war damals Landeslehrer in Bayern, sollte ich in meine Beine atmen? Und das war für mich irgendwie ein bisschen unklar, warum ich in meine Beine atmen soll. Also Psychoregulation und wie man halt mit 16 so ist, macht sich halt lustig drüber. Und das war irgendwie für mich wirklich ein schlechter Einstieg. Also ich dachte, so einen Scheiß mache ich nicht. Da habe ich mich eigentlich selber ein bisschen blockiert. Und immer wieder, wenn man so Einstieg ins Mentale gehabt hat, war ich nicht offen dafür. Also ich kann mich da war mein Mentaltrainer da, der hat gesagt, ja, ich bin im Tischtennis unterwegs. Und wie der gesagt hat, ja, ich bin im Tischtennis unterwegs, habe ich abgeschaltet und habe mir gedacht, als Kegler kannst du mir ja nichts erklären, was eigentlich totaler Blödsinn ist, weil wie ich im Tischtennis denke oder im Kegeln, ist vom Ansatz her genau das Gleiche. Und war ich nicht offen dafür. Und wie ich dann die U23-Nationalmannschaft übernommen habe, habe ich mir überlegt, wo können wir uns am besten weiterentwickeln? Athletisch waren wir gut, auf der Bahn waren wir gut. Also es ist der mentale Bereich. Und so habe ich dann bei der Deutschen Mentaltrainerakademie so einen Einstieg gemacht in Mentaltrainer-Grundkurs. Und der hat mich total mitgenommen. Und dann, ja, habe ich dann C-Schein, der ist wie beim DOSB angelegt, einen C-Schein und auch einen B-Schein gemacht. So kam der Einstieg dazu.
Erzähl uns mal bitte kurz so von deiner Arbeit, wie man sich das vorstellen muss mit Personen, überwiegend, denke ich mal, Sportler. Wie läuft es so ab? Wie arbeitest du da?
Ganz unterschiedliche Ansätze. Ich habe ja nicht nur die Mentaltrainer-Ausbildung, sondern ich habe auch noch diverse Coaching-Ausbildungen. Also ich habe so eine Professional Coach-Ausbildung, Business Coach-Ausbildung und auch so für Persönlichkeit. Deep Ocean heißt es, da geht es viel um Persönlichkeit. Und ich sage, das in der Kombination ist ja eigentlich das Wertvolle, weil die Mentaltrainer-Ausbildung, da geht es sehr methodenbezogen. Also da lernst du wahnsinnig viel Methoden und beim Rest, sagen wir, lernst du halt, wie kommunizierst du mit jemandem, verstehe den Menschen und das Problem dahinter. Und das gibt ganz viele verschiedene Ansätze. Ja, manche kommen mit einem Problem, die sagen, okay, ich habe ein Problem, kannst du mir bitte helfen? Und manche, was eigentlich der bessere Ansatz ist, die sagen, ja, ich möchte mich einfach weiterentwickeln. Und das ist eigentlich der richtige Ansatz, vorher anfangen, ins Training zu integrieren, damit ich gar nicht die Probleme bekomme. Also da gibt es ganz unterschiedliche Einsätze. Und ich bin im Sport unterwegs, aber auch im Businessbereich. Also ich habe auch schon mal einen Teamtag im Kindergarten gehalten über mentale Stärke. Also das ist universell einsetzbar.
Mit Kindern oder mit den Erziehern?
Mit den Erziehern.
Oder Pädagogen, Erzieherinnen und Erzieher. Pädagogen, sehr spannend. Mit welchen Sportarten kommst du da so direkt in Kontakt?
Hauptsächlich noch vom Kegeln, also weil ich sage, da habe ich natürlich einen gewissen Namen, da kennen mich die Leute, aber es sind auch andere Sportarten, also Tennisspielerin, also verschiedene Bowlingspieler bin ich dabei, arbeite mit denen. Der Name spricht noch fürs Kegeln, da tue ich mich, ich sage jetzt mal, mit der Akquise noch leichter, weil die Leute mich einfach kennen und das ist aber, wenn man sich damit beschäftigt, manchmal ist es sogar besser, wenn man nicht aus der Sportart kommt, von Vorteil, weil ich habe ja auch mein Bild von der Sportart und ich sage jetzt mal meine Kegelbrille auf und die ist ja auch nicht unbedingt ganz neutral. Und wenn man nicht aus der Sportart hat, geht man sehr neutral an die Geschichte ran. Das ist manchmal auch von Vorteil.
Ich könnte mir auch vorstellen, das kenne ich jetzt aus Trainings, aus Seminaren, Workshops, die beruflichen bei mir in diese Richtung gegangen sind, dass man gerade, wenn man Personen jetzt Probleme gibt oder die einfach auch bei dem, bei deinem Kunden in dem Fall dann auch eine Rolle spielen, dass man da auch so ein bisschen gucken muss, wie geht man jetzt mit dem Thema um, wenn man die Person kennt. Könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass das Ganze ein bisschen erschwert, wenn du in dem Sport arbeitest, in dem du lange viel Erfolg hattest. Wenn er nickt für alle, die jetzt
nicht gesehen haben. Ja, natürlich, entschuldige. Also, ja, also es ist ein sehr großer Bereich. Also ich glaube, da müsste man eigene Podcast-Folge dazu machen. Wie arbeiten wir da? Das gibt so viele Ansätze und jeder ist eine andere Persönlichkeit und das ist ja eigentlich der Punkt. Der Mensch ist ja an sich und mal oft ist es so, das Problem auf der Kegelbahn, das ist nur der Auslöser. Das Problem, wenn es irgendwo schwierig wird oder im Sport, dass man die Leistung nicht mehr bringt, das liegt meistens dann woanders begründet.
Wie viel deiner Arbeit als Sportmentaltrainer fließt denn in dir als Bundestrainer-Cheftrainer im DKPC?
Naja, also ich versuche das sehr klar zu trennen. Also ich zwinge das nicht auf, sondern die Leute wissen, sie können zu mir kommen, können mit mir sprechen, aber es ist nicht so, dass ich sage, so und das müssen wir jetzt machen, weil das kenne ich selber, man muss offen dafür sein, man muss das von sich aus wollen, dann ist es deutlich effektiver, als wie man es versucht aufzudiktieren. Also als Cheftrainer sehr, sehr, sehr gering, muss ich sagen. Da bin ich offen für alle Sportler, wenn sie Probleme haben, da können sie mich anfragen, dann spricht man drüber. Bei der U23, da ist es schon anders, da integriere ich das, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, so und jetzt machen wir was mit dem mentalen Bereich, sondern es wird ins Training integriert, geben Aufgaben und so läuft es dann.
Du warst bei der Nationalmannschaft der Herren schon Co-Trainer 2015 in Speyersdorf auch alleiniger Trainer, beziehungsweise Hauptverantwortlicher für die Männer. Die U23 betreust du immer noch und jetzt eben auch Bundestrainer. Ist es die größte Ehre für dich, dass du jetzt auch diesen Job bei der Nationalmannschaft machen darfst?
Also ich habe mich schon echt sehr geehrt gefühlt. Das Ganze kam so zustande. Mich hat der Günter Doleschel dann mal gefragt, wie er gemerkt hat, wie er erfahren hat, okay, ich plane Selbstständigkeit im Mental-Coaching-Bereich, ob ich mir das vorstellen kann, weil man muss ganz klar sagen, wenn du einen 40-Stunden-Job hast, kannst du das nicht ableisten. Also wenn ich jetzt am Mittwoch in die Slowakei fahre, da bin ich 17 Tage vor Ort und es gibt noch andere Sachen. Also das kann man mit einem 40-Stunden-Job, festen Job, funktioniert es nicht. Ich habe diese Flexibilität, wo ich es mir halt eben einrichten kann. Fand ich es spannend, habe mich geehrt gefühlt und habe dann eigentlich nicht lange überlegen müssen. Habe dann mit dem Günther mal so ein bisschen gesprochen, was sind denn so die Aufgaben? Er hat es mir mal gezeigt, so grob umrissen und dann war für mich klar, das klingt nach einer Herausforderung, die mich persönlich als Mensch weiterbringt und dann habe ich das angenommen.
Bitte umreiß doch auch nochmal grob für uns in dieser Episode. Wir haben es, glaube ich, während wir Lanz gemacht, aber auch nochmal in dieser Episode grob die Aufgaben, die der Bundestrainer DKBC hat.
Das klingt erstmal sehr spannend, aber da ist viel Organisatorisches im Hintergrund. Also jetzt vor der WM, ich bin quasi für alles zuständig. Also welches Hotel nimmt man da? Unterstützt mich am Anfang immer der Tommy Schweier, selber ein Kegler. Also jetzt mache ich mal ein bisschen kurz Schleichwerbung. Mobiles Reisebüro Schweier, der hat mich letztes Jahr unterstützt. In dem Jahr zum Anfang, dem Jahr war das ein bisschen besonders. Es war herausfordernd mit dem Hotel, weil die Kommunikation sehr schleppend war. Wir wussten lange nicht, warum. Jetzt im Nachgang war es ein bisschen klarer. Das ist so ein Hotel, das ist eine Biathlon-Strecke. Am Anfang hatte ich im Dezember schon mal, wäre das Hotel. Im Januar haben wir gesagt, wir brauchen die und die Zimmer. Ja, klappt. Und danach war irgendwie Totenstille, also nichts mehr passiert. Der Miloš Ponjović, der ist ja vor Ort. Den haben wir dann auch mal hingeschickt. Dann habe ich gesagt, schau es dir mal an. Dann hat er gesagt, ich komme in das Hotel nicht rein. Da ist eine Biathlon-Strecke, da bereiten sich die Mannschaften auf die Weltmeisterschaft vor. Also alle Zimmer voll, der kommt da nicht hin. Und wenn das vorbei ist, machen die zeitweise zu. Da erreichst du auch niemanden. Und das war so ein bisschen herausfordernd. Das hat mich in dem Jahr sehr gefordert. Übermorgen weiß ich, ob das geklappt hat. Nein, mittlerweile habe ich auch Rückmeldungen, die hieb- und stichfest ist. Und solche Sachen, da geht es wirklich alles. Und Zusammenarbeit mit dem DKB, also da gibt es ja auch andere Bundestrainer aus Schere, Bowling, geht es viel um Strukturpläne, Jugendförderkonzepte für den DOSB. Ist viel Arbeit und gerade Fördergelder vom BMI gibt es ja Förderungen. Das ist ein sehr, sehr großer Teil, der aber auch sehr trocken und wenig Spaß macht, weil es immer wieder in die Schleife geht mit Dokumente, immer wieder Vorgaben, was wird gefördert, was nicht. Und da musst du genau angeben, was mache ich an einem Lehrgang. Das ist also viel Arbeit und immer wieder die neue Schleife drehen. Und es wird jedes Jahr, wenn die Voraussetzungen geändert vom BMI, also Bundesinnenministerium in Zusammenarbeit mit dem DOSB oder den nicht-olympischen Sportarten. Und das ist sehr viel Verwaltungskram, sage ich jetzt mal vielleicht ein wenig so abwertend, der mal auch weniger Spaß macht. Also ich bin froh, wenn ich auf die WM fahren darf, mit den Sportlern dabei bin, die unterstützen kann. Das ist eigentlich mehr Antrieb wie der Verwaltungskram, aber der gehört auch dazu und im Anschluss dann eben auch die ganze Geschichte abrechnen. Das ist dann auch nochmal eine Herausforderung.
Ist dann die Betreuung der U23 männlich so eine willkommene Ablenkung zu den ganzen Listen, Zahlen und Reservierungswirrwarr?
Wie ich angefangen hatte, hat man schon gesagt, willst du das wirklich weitermachen? Das war aber meine Voraussetzung. Ich mache es nur, wenn ich die U23 Jungs weitermachen kann. Im ersten Jahr in Elva, da bin ich ja mit dem Günther so nebenher gelaufen. Da wurde ich dann schon eingewiesen. Aber ich sage, die Hauptarbeit blieb trotzdem am Günther hängen. Und ich war da so halt als Adjutant mit dabei. Da habe ich mir gedacht, das klappt schon so. Ist aber was anderes, wenn du voll in der Verantwortung stehst. Und ich sage jetzt mal beim Länderspiel in Friedrichshain vor 2 Wochen oder 3 Wochen, da bist du am Ende schon an meine Grenzen gestoßen. Also es ist nicht das, was ich mir vorstelle, weil du kümmerst dich um alles, du bist für alles Ansprechpartner, jeder kommt, der Nationalhymne, Flagge aufhängen, dies, das hast du, jenes Formulare, der Schiedsrichter kommt. Und dann sollst du noch 100% Energie auf der Bahn bringen, damit ich den Sportler unterstützen kann. Da bin ich schon auch an meine Grenze gestoßen. Also Da werde ich mir in Zukunft schon mal Gedanken machen müssen, wie das so geht, aber das werde ich nach der WM mal reflektieren und mal gucken. Aber es ist herausfordernd, ja.
Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass du da für dich die richtige und vor allem für die Nationalmannschaft auch die richtigen Entscheidungen triffst und treffen kannst. Vor allem diese erste Anfrage kam über Günter Drischer, dein Vorgänger und auch für dich eine wichtige Person. Ihr habt euch ja auf selbst lange zusammen auch bewegt. Wie ging es nach dieser Anfrage dann weiter? Vor allem, wie lange musstest du überlegen, ob du es machst oder nicht?
Er hat angefragt, ob ich es mir vorstellen kann. Da habe ich mal gedacht, ja, okay. Und dann war mal so, was ist denn überhaupt der Aufwand? Da haben wir uns mal getroffen, da hat er mir mal so alles gezeigt, was im Hintergrund ist, wo man ja eigentlich als Außenstehender überhaupt keinen Einblick hat, was gehört da alles dazu? Also welche Listen musst du wo ausfüllen? Das ist auch vor der WM. Diese ganzen Meldungen, das sind ja zig Listen auszufüllen, hinzuschicken. Gibt's ein Bild von dem Sportler? Nein, musst du eins hinschicken. Das hat er mir mal gezeigt und ja, dann war für mich eigentlich klar, doch, also auch wenn ich jetzt nicht lieber auf der Bahn stehe, ist das was, ja, es bringt mich auch weiter und dann musste ich da nicht lange überlegen. Und dann kamen halt im Anschluss dann mal Gespräche mit den Verantwortlichen vom DKPC, Lothar, Anke Schuster in Kombination mit Günther. Ich musste nicht lange überlegen, ja.
Bist du so deine Philosophie als Bundestrainer?
Ich würde es jetzt nicht Philosophie nennen. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich eine Philosophie habe, wie manche, wo man vom Fußball sagt, da macht man die. Ich möchte mich entwickeln und ich möchte auch die Spieler entwickeln und ich sage, ich versuche mich immer wieder zu reflektieren, mich persönlich weiterzuentwickeln, Ideen einzubringen, mich abzustimmen mit den Trainern, dass man einfach auch den Sport weiterbringt. Und was mir einfach wichtig ist, dass die jungen Sportler, die jetzt im Nachwuchsteam, ich sage jetzt mal in der U18-Mannschaft sind, da eigentlich schon das mitbekommen, damit sie wissen, okay, bei den Herren ist das erforderlich und nicht erst, wenn sie aus der U23 rauskommen, so auf einmal sagen, okay, bei den Herren geht es aber jetzt anders zu, sondern dass man da sie darauf vorbereitet, dass sie wissen, okay, macht so weiter, das ist bei den Herren gefordert. Das ist so der Ansatz, was ich habe, aber von der Philosophie möchte ich nicht sprechen, sondern ich reflektiere mich selber nach Veranstaltungen und gucke, wo kann man sich verbessern, was kann ich besser machen, tausche mich mit den Trainern aus, was kann man besser machen, auch so weiterbildungstechnisch. Und ich würde jetzt nicht von der Philosophie sprechen, das wäre, glaube ich, falsch.
Wir haben dich da die beiden, die beiden Bundestrainer, die du intensiv erlebt hast, Karl-Heinz Schmidt und eben auch Günter Drischer, sie haben dich die jetzt da beeinflusst bei deiner Arbeit.
Also beim Kalli, den habe ich ja mehr als Spieler wahrgenommen. Also es wäre was anders gewesen, wenn ich gewusst hätte, ja, okay, irgendwann nimmst du den Posten, da hätte ich mit anderen Augen, also mit einem anderen Blickwinkel drauf geguckt. Der Kalli war am Anfang echt schwierig als Spieler, weil er sehr fordernd war und bei dem ging es immer Zeitmanagement, Druck, kommt, macht hin, macht her. Das ist auch was, das hat mich als Spieler total genervt, immer diese Hetze. Nachdem ich meinen ersten Lehrgang als verantwortlicher Trainer gemacht habe, wusste ich warum, weil die 5 Minuten, was du in der Früh verlierst, die holst du nicht mehr auf, das ist abends dann eine Stunde und dann kriegst du deinen Zeitplan immer gebacken. Das konnte ich vom Kalli lernen, also da eine vernünftige Zeitplanung, das haben vom Günther. Günther ist sehr strukturiert, also von seiner Art und Weise und auch, ich sage jetzt, wie er das gemacht hat, er hat auch mal klare Ansage gemacht, das muss auch mal sein. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ für klare Ansagen, aber man muss die trotzdem auch mal machen und das gehört auch mal dazu. Und ja, ich sage, der Günther hat mich da ein bisschen mehr geprägt, aber ich würde jetzt auch nicht geprägt sagen, sondern ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Also so, wie ich es auch von den anderen Trainern wahrgenommen habe, dass auch jeder so seinen Weg macht. Und ich möchte jetzt nicht der Nachfolger vom Günther sein, der das Gleiche macht wie der Günther, sondern ich bin der Nachfolger, der ja meinen Weg geht. Und irgendwann, wenn die Leute entscheiden, boah, das waren gute Ansätze oder nee, hätte man besser machen können.
Welche Erwartungen hast du an die Nationalspielerinnen und Nationalspieler, damit sie vielleicht deinen Weg auch sehr lange mitgehen in der Nationalmannschaft?
frühzeitig eine gewisse Selbstverantwortung zu übernehmen, also zu erkennen, für was bin ich selbstverantwortlich? Also was ich bin derjenige, der es beeinflussen kann mit meinem inneren Einstellung, mit meinen Werten dazu, das umzusetzen, also so frühzeitig auf eine gewisse Selbstverantwortung zu kommen und nicht zu sagen, nee, der Trainer hat ja nicht gesagt, was ich trainieren soll und mir hat ja keiner gesagt, das muss ich mitnehmen, sondern wenn die auf den Lehrgang fahren sollten, die wissen, was sie alles dabei haben, das muss man nicht extra sagen. Also das ist so das, was ich mir wünschen würde und auch eine gewisse Vorbildfunktion. Also dass sie sich bewusst sind, auch wenn sie Jugendspieler sind, sie haben Vorbildfunktion. Die Leute gucken auf der deutschen Meisterschaft. Jetzt, wenn man sieht, im Finale bei den A-Männlich männlich 4 Spieler, die auf die WM fahren, stehen auch da draußen, da gucken die anderen drauf. Und dass die sich einfach auch dessen bewusst sind im Umgang mit Social Media. Und ich sage jetzt mal, habe ich halt ein Bier in der Hand im Trainingsanzug irgendwo im lustigen Kabinenfoto oder nicht. Also, dass man da gewisse sich seiner Verantwortung bewusst ist. Schöne Geschichte dazu. Alex Karl war auch auf der deutschen Jugendmeisterschaft und hat mir ganz stolz erzählt, er hat jetzt sein erstes Autogramm gegeben außerhalb von Zerbst als eigenständige Person. Und das ist irgendwie, hört sich erstmal lustig an, aber das ist eine tolle Geschichte, wenn da die Jugendspieler auf einen zukommen, da wird man sich eigentlich doch seiner Rolle mal bewusst. Auch wenn wir nur Kegeln sind.
Wenn du jetzt gerade an deine Worte denkst, um wieder mal zum Anfang zurückzugehen, der Spieler Oliver Schöller, war der damals so?
Können wir
das noch kein Social Media, muss man zur Verteidigung sagen.
Genau, also es war natürlich deutlich einfacher, muss man einfach auch sagen. Also der Spieler Oliver Schöller, da gibt es auch tolle Geschichten, die ich hier sicherlich sage, aber heutzutage ist es ja wirklich so, man macht irgendwas, man hat ein Handy dabei, es gibt ein komisches Foto, es taucht dann auf und es ist immer irgendwo vorhanden. Damals war es allein in der Erinnerung, was man gemacht hat. Und ja, der eine hat ein bisschen was vergessen, der nächste hat ein bisschen was dazu gedichtet. Aber nein, ich wäre als Cheftrainer oder U23-Trainer nicht immer einverstanden mit dem, was der Spieler Oliver Schöller gemacht hat. Aber da muss ich jetzt auch sagen, ein Lob an die U23-Spieler. Ich bin da manchmal selber überrascht, wo ich es auch... Die machen das echt gut, haben ja sehr professionell. Wenn das der Bereich, da habe ich jetzt am meisten Einblick, die haben schon eine echt gute Einstellung. Und entweder sind sie so super clever, dass wir nichts mitbekommen, dann ist es auch okay. Aber nee, die haben einfach da eine gute Einstellung dazu.
Ist auch mein Eindruck, dass sich das irgendwie schon gewandelt hat. Was vielleicht aber auch dran liegt, dass eben durch Social Media schon früher eben Alex Karl, klar, er spielt in Zerbst, er hat einen Namen, man liest ihn, aber irgendwie, dass man das auch viel mehr mitkriegt, dass es im Jugendbereich schon eher so ein Hype wäre, jetzt das falsche Wort, aber irgendwie so eine Begeisterung. Manuel Weiß als bestes Beispiel, der laufen Social Media Follower und das ist irgendwie, man rutscht da relativ schnell auch in diese Rolle rein, wo man dann schon eher, ja, schon für Begeisterung sorgt, wenn man den Raum betritt oder halt auf die Hegelbahn kommt, dass ich, ich glaube, das ist auch einfach mehr im Bewusstsein der Sportlerinnen und Sportler ist.
Genau. Und ich sage, wenn du jetzt den Manuel schon ansprichst, ich meine, der lebt das ja zu 100%. Also da gibt es gesunde Ernährung, keinen Alkohol, viel Sport. Und guck dir die anderen Spiele an, die machen es ja genauso. Also Timo Hoffmann, also sensationell für sein Alter, was der dafür tut, also für sein Alter, er ist genauso jung wie ich, also ein paar Monate älter, sage ich jetzt mal.
Und der Kegel
aber es ist sensationell und der tut ja auch wahnsinnig viel dafür. Und das ist ja nicht so, dass man sagt, ja, das ist Gott gegeben, sondern die machen wahnsinnig viel dafür. Und das hat sich extremst weiterentwickelt, dieses Bewusstsein und diese Professionalität und eben diese Selbstverantwortung für sich selber.
Jetzt sind wir am Ende der längsten 9er in Serie Episode angekommen, aber eine Frage habe ich noch. Es ist jetzt Montag, der 13.5., du hast vorhin gesagt, in 2 Tagen am Mittwoch geht es für dich für längere Zeit in die Slowakei, in der Abrechnung. Du bleibst nämlich an bis zum Schluss, also bis zum 1. Juni auf jeden Fall.
Ja.
Was ist größer gerade? Vorfreude oder doch irgendwie Nervosität, dass das mit dem Hotel dort unten klappt?
Nee, also ich hatte mit dem Hotel phasenweise mal schlaflose Nächte, das gebe ich zu, weil es wirklich mit der Kommunikation schwierig ist. Ich habe dann Fragen hingemailt, dann kam ein kurzer Einzeiler zurück mit irgendwie einer anderen Antwort, wo ich eigentlich wollte. Es hat sich aber jetzt gebessert. Also mittlerweile klappt das gut. Also nee, ich habe da keine Angst mehr. Ich habe also Vorfreude. Also es ist jetzt ziemlich stressig, weil es halt immer so Kleinigkeiten noch gibt und es häuft sich natürlich an und je näher die WM kommt, fällt auch dem einen oder anderen jetzt ein, dass er halt vielleicht doch noch einen Tag Urlaub zu wenig hat oder so. Aber ich freue mich drauf, ich bin froh, also ich bin vorbereitet, hinter mir stehen schon alles gepackt, die Taschen, Ersatzklamotten, alles drum und dran. Ich freue mich drauf und ja, es wird bestimmt eine tolle Geschichte.
Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Ich habe auch ein gutes Gefühl in allen Bereichen. Und so ein Premierensieg bei einer Europameisterschaft hätte auch was. Aber ich bin mir sicher, dass ihr auf jeden Fall mit den richtigen Sportlerinnen und Sportlern und vor allem mit der richtigen Strategie da angeht. Nochmal ganz großes Dankeschön, dass wir trotz dieser Phase jetzt über 90 Minuten sprechen konnten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir auf deine Karriere zu gucken. Ich wünsche euch viel Erfolg, gut Holz.
Vielen Dank.
Und kommt gesund und mit viel Metall, Edelmetall zurück nach Deutschland.
Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Und ja, also ich glaube, die Trainer haben oder ich bin davon überzeugt, dass die Trainer die Sportler bestmöglichst eingestellt haben. Und ja, wenn jeder von der Bahn geht und sagt, ja, ich habe heute alles gegeben, dann glaube ich, kann jeder zufrieden sein und dann bin ich auch davon überzeugt, wird es am Ende erfolgreich sein. Und das ist auch so ein Ansatz, wo ich sage zumindest so 23 Jungs immer, wenn wir runtergehen und sagen, jeder sagt sich, ich habe heute alles gegeben, dann sind wir absolut zufrieden. Und wenn wir dann, ich sage jetzt mal, nur Vierter wären, ja, dann wäre es okay, aber dann können wir uns nichts vorwerfen. Aber wenn wir das machen, dann werden wir erfolgreicher werden wie Vierter. Und das ist so der Ansatz. Und ich glaube, das, wenn jeder macht, dann können wir auch im Gesamten zufrieden sein, auch wenn mal weniger Medaillen rauskommen. Sollten.
Schöne Schlussworte. Vielen Dank und wie gesagt, sehr gute gerne. Reise.
Vielen Dank.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.